Die Maßnahmen der Regierung sind nicht bloß alternativlos, komme ich zum zweiten Argument, sondern sie zielen auf die Rettung des Euro, wie man hört. Das zweite große Argument, das alles überwölbt. Die Verarmung in Europa ist unabdingbar nötig, weil der Euro unbedingt gerettet werden muss. Ich möchte mal die Aufmerksamkeit erregen mit einer ganz schlichten Frage, die sich an dieses Argument knüpft. Der Euro muss unbedingt gerettet werden, sagen Politiker und Journalisten. Welcher Euro eigentlich? Wäre meine erste Gegenfrage. Welcher Euro eigentlich? Der Euro im Geldbeutel eines Angestellten oder Arbeiters? Oder der Euro in der Bilanz von Betrieben, Banken und dem Staatshaushalt? Die Frage ist nicht banal. Und das Wie der Rettung gibt sogar näheren Aufschluss über das Was. Denn wenn man sich das Wie der Euro-Rettung in den verschiedenen Ländern anschaut, läuft sie immer nach demselben Drehbuch ab. Den kleinen Leuten, den Rentnern, den Angestellten und Arbeitern müssen möglichst viele Euro weggestrichen werden, weggenommen werden, damit der Euro in den Bilanzen der großen Betriebe, der Banken und des Staates wieder seine Wirkung entfaltet. Und das ist nicht, wofür es mitunter in der Bild-Zeitung ausgegeben wird, eine Ungerechtigkeit, immer auf die Kleinen, sondern das ist eine Systemnotwendigkeit, die überhaupt nicht verdient, dass sie gerechtfertigt wird, sondern die man einmal bitter ernst zur Kenntnis nehmen muss, um sich darüber klar zu werden, mit was für einem schäbigen System man zu tun hat. Der Euro muss gerettet werden. Dazu kann jeder nicken. Ja, ja. Warum? Weil er seinen Geldbeutel aufschlägt, reinblickt und feststellt, ja, da sind Euros drin, die braucht man ja wohl. Das stimmt, alle wirtschaften im Euro. Die Frauen, die bei Schlecker ihre 400 Euro verdienen, genauso wie ein DAX-Vorstand. Alle wirtschaften im selben Geld, das man Euro nennt. Nur, dieser Euro bezeichnet zwar den allgemeinen Reichtum, der an einem Standort geschaffen wird, aber überhaupt nicht einen gemeinsamen Reichtum, von dem alle etwas hätten und von dem alle zehren. Derselbe Euro heißt deswegen für verschiedene Figuren, die Teilnehmer der Marktwirtschaft sind, sehr unterschiedliches. Für die besser Bemittelten, die man bei uns die Wirtschaft nennt, für Investoren, ist der Euro ein Vorschuss, der deswegen und auch nur dann getätigt wird, wenn eine Vermehrung dieser Vorschüsse durch die Arbeit anderer in Aussicht steht, die zu einem ordentlichen Überschuss, zu einem Gewinn führt. Das ist der Euro für die eine Abteilung der Menschheit, die man die Wirtschaft nennt. Für die große andere Hälfte, die man manchmal arbeitnehmende Bevölkerung nennt, früher in verstaubten Büchern mal Proletariat geheißen hat. Für diese andere Hälfte ist der Euro ein äußerst bescheidenes und unsicheres Mittel ihres Konsums. Die Menschen meinen zwar, sie würden von Arbeit leben. Das stimmt aber nicht. Menschen hierzulande leben von rentabler Arbeit. Und das macht einen riesigen Unterschied. Denn ob sie überhaupt mit ihrer Arbeit ein Geld heimtragen, entscheidet sich nicht an ihrer Willigkeit, an ihrer Gesundheit, an ihrer Schaffenskraft. Wer würde sowas nicht in die Tat umsetzen, wenn er davon gut leben könnte? Sondern das hängt davon ab, dass man hierzulande einen Unternehmer findet, den man bereichern kann mit seiner Arbeit. Dann bekommt man eine Einstellung, dann hat man Aussicht auf einen Lohn und wenn nicht, dann nicht. Wer sich nicht rentiert mit seiner Arbeit, um das Vermögen in anderer Hand zu vermehren, hat um dessen Willen in diesem Land und diesem Wirtschaftssystem keinen Lebensunterhalt, den er heimträgt. Und Wachstum macht diesen Umstand überhaupt nicht ungeschehen, sondern hebt ihn höchstens auf eine neue Stufenleiter. Denn so wie hier gewachsen wird in der kapitalistischen Konkurrenzwelt, geschieht es vornehmlich mit dem Mittel der Rationalisierung, so hat man das mal geheißen. Mit neuen Maschinen wird aus immer weniger Arbeit immer mehr Produkt gezogen, das sich gewinnbringend verkaufen lässt. Das heißt, mit dem Wachstum, das vorankommt, wächst auch das Heer derer, die als Opfer dieser Rationalisierung die Entlassenen sind, die man bei uns Arbeitslosenheer nennt. Das ist Wachstum durch Ausbeutung. Dieses Prinzip, das ist im Euroraum von den politischen Urhebern der ganzen Euro-Konstruktion auf größere Füße gestellt worden. Nach diesem Muster wird in jedem europäischen Staat gewirtschaftet und nicht nur dort, in allen, die sich kapitalistisch nennen. Aber mit der Euro-Konstruktion sollte dieses Prinzip auf eine höhere Ebene gehoben werden, ein vergrößerter Wirtschaftsraum, in dem sich die verschiedenen Euro-Länder zusammenschließen, ohne Zollschranken, ohne Hindernisse für den grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalverkehr. Wollten Sie, dass darüber immer größere Kapitale gezüchtet werden, Global Player, die weltmarktfähig sind, insbesondere gegen Amerika, sodass immer mehr Geschäft in diesem Euroraum durch immer größere und produktivere Kapitale abgewickelt wird, die am Ende dazu führen, dass Geld, in dem so gewirtschaftet wird, zu einem Weltgeld zu machen, zu einem Geld, bei dem alle internationalen Anleger zu dem Urteil kommen, in diesem Geld wird so viel gutes Geschäft gemacht, dass es mindestens dem Dollar ebenbürtig wird. Diese Geldkonkurrenz gegenüber dem auswärtigen Rivalen, das war die Euro-Konstruktion, für die der Binnenmarkt und das gemeinsame Geld geschaffen worden ist. Dass jetzt in der Krise die politischen und ökonomischen Nutznießer dieser Konstruktion sagen, dieser Euro muss unbedingt gerettet werden, das kann ich wohl verstehen. Das ist ja zu ihrem Nutzen. Aber die wollen ja nicht nur sagen und sagen auch nicht nur nach außen hin. Wir wollen unseren Vorteil retten, wenn wir den Euro retten, sondern sagen tun sie, wir alle haben vom Euro profitiert. Wir retten etwas ganz anderes als unseren Vorteil, den wir mit dem Euro verknüpfen. Wir retten eigentlich den Vorteil aller. Wir alle haben vom Euro profitiert. Erfährt man täglich in den Nachrichten und angesprochen fühlen sollen sich nicht bloß die Vorstände von DAX-Unternehmen, die wirklich mit dem Euro gute Geschäfte gemacht haben, auch nicht nur Börsengurus, die im Euro spekulieren, sondern auch ganz gewöhnliche Arbeiter und Angestellte. Und was denen als Beweis vorgeführt wird, taugt eigentlich dazu, den Beweis zu widerlegen. Der arbeitnehmenden Bevölkerung wird gerne vorgerechnet, doch, doch, auch ihr habt einen großen Nutzen aus dem Euro. Schaut euch doch nur mal die vielen Exporterfolge an, die Deutschland zu Wege bringt im Euroraum in Richtung Frankreich, Italien, Griechenland. Nur, der Vorteil, den sich jetzt ein Arbeiter aus einer deutschen Fabrik mit diesem Euro-Export gutschreiben soll, ist überhaupt nicht sein Ertrag aus dem Euro, aus dem Export, sondern der Ertrag, den die Exportfirmen aus ihm rausgeschlagen haben. Denkt mal wie Frankreich, als die Lagarde noch Finanzministerin war, Deutschland angegangen ist mit dem Argument, Deutschland mit seinem ausufernden Niedriglohnsektor und seinen Billigexporten ruiniert die französische Geschäftswelt und sorgt für ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit in Frankreich. Was geben die da eigentlich bekannt? Dass die Billigkeit deutscher Arbeit ein Erfolgshebel dafür war, deutsche Exporte nach Frankreich auszudehnen und dort die Geschäftswelt niederzukonkurrieren und den Arbeitern ihren Arbeitsplatz streitig zu machen. Einer, der mit seiner Billigarbeit an einem Erfolg teilhaben soll, den andere damit einfahren, der ist gar nicht Nutznießer im wörtlichen Sinn. Der hat ja einen Nachteil in Kauf genommen, damit dieser Exporterfolg zustande kommt, eben seine Lohnsenkung. Der Vorteil, der ihm deswegen eigentlich und letztlich überhaupt nur zugeschrieben wird, ist ein ganz anderer. Es wird nämlich gesagt, Arbeitsplatz. Ohne den Euro, ohne den dadurch beflügelten Export in Europa, wären Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Und das ist ein Vorteil, der da jetzt angepriesen wird, der logisch gesehen eigentlich nur in der Vermeidung eines anders gearteten Nachteils besteht. Man sagt nämlich den Leuten, ohne diesen Exporterfolg dank Euro wärt ihr euren Job schon lange los. Das ist ein Argument, das den Charakter einer Erpressung hat und das davon lebt, dass der Mensch, weil er abhängig ist vom Geschäftserfolg der Unternehmungen, einwilligt da rein, dass er deren Erfolg wollen muss, auch um den Preis, dass er sich selber bei Lohn und Leistung schlechter stellt, weil er sonst seinen Arbeitsplatz gleich ganz einbüßt. Und so ist es selbstverständlich geworden, in Deutschland und in der deutschen Wirtschaft und in der deutschen Tariflandschaft, dass nicht nur Voll-, sondern Teilzeit gearbeitet wird, dass Leiharbeit boomt, dass ein Niedriglohnsektor mittlerweile 30% der gesamten Bevölkerung erfasst. 30% der gesamten Bevölkerung, rechnen offizielle Statistiken vor, arbeiten mittlerweile für einen Lohn, der in ihrer eigenen Diktion den Tatbestand Niedriglohn erfüllt. Eines Lohns, von dem sie selber sagen, leben kann man davon nicht, schon gleich nicht eine Familie ernähren. Ein solches Programm der Ausnutzung und Schlechterstellung der arbeitenden Bevölkerung, das wird in allen Staaten Europas verfolgt, um den sozialen Abbau komplettiert, mit dem Staaten die Finanzwelt für sich einnehmen wollen und das im Vergleich zu den brennenden Barrikaden in Griechenland die Verhältnisse in Deutschland so kommod, so moderat ausschauen. Das hat nur den von mir eingangs genannten Grund, dass Deutschland dem Verarmungsprogramm, das andere jetzt in Angriff nehmen, 15 Jahre oder noch länger vorausgeeilt ist. Die haben das gröbste Abbruchwerk bereits hinter sich und wollen es fortschreiben mit dieser Agenda 2030, die jetzt ins Gespräch kommt. Aber auf dieser Grundlage wird den Völkern in Europa eine merkwürdige Unterscheidung angeboten, auf die zumindest die deutsche Bevölkerung auch angesprungen ist.